14 Tage sind mal wieder vergangen und ich sage hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Gesundo. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Es geht mal wieder um das Thema Gesundheit in Dortmund, um Dortmund. Und ich bin heute wieder im Klinikum, im städtischen Klinikum, und mir gegenüber sitzt Professor Dr. Christian Lühring. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Anstrengenden Arbeitstag gehabt bislang?
Anstrengung ist ja immer relativ. Ich glaube, dass mir mein Job sehr viel Spaß macht und deswegen kann ich gut mit der Last, die zu tragen ist, umgehen. Aber der Tag neigt sich ja auch langsam dem Ende zu.
Genau, wir sprechen am Nachmittag miteinander. Ich freue mich, dass Sie aber die Zeit gefunden haben, denn ich weiß, Ärzte haben immer unfassbar viel zu tun. Sie sind der Direktor der Klinik für Orthopädie. Was macht man da genau?
Letztlich ist man, früher hätte man gesagt, Chefarzt einer Klinik. Bedeutet also, dass ich ein Team leite aus einigen Oberärzten, einigen Assistenzärztinnen. Und wir kümmern uns in der Orthopädie um alles, was den sogenannten muskuloskeletalen Bereich angeht. Also alles, was Knochen und Gelenke bedeutet, alles, was Muskulatur und Sehnen bedeutet. Und das im Prinzip über das gesamte Altersspektrum, also vom Säugling tatsächlich bei der Hüftdysplasie, wo wir eine Ultraschalluntersuchung machen, um eben diese Hüftdysplasie, also eine Fehlbildung an der Hüfte, zu erkennen und dann zu behandeln, bis hin zum wirklich sehr alten Menschen, der einen schweren Gelenkverschleiß hat und vielleicht, weil er eigentlich noch fit ist, trotz seines hohen Alters, ein künstliches Gelenk braucht. Das macht auch den Reiz letztlich aus, und als Klinikdirektor kümmert man sich sowohl, Gott sei Dank, um die Patientinnen, das ist das, was mir besonders viel Spaß macht, aber natürlich ist man auch Manager eines mittelständischen Unternehmens, kann man fast sagen. Das gehört auch dazu, macht aber auch sehr viel Spaß.
Vielleicht sollten wir mal dazu erwähnen, 5.500 Mitarbeiter gibt es hier tatsächlich im städtischen Klinikum. Das ist ja eine unfassbare Zahl. Wie viel davon kennen Sie so grob?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde mal meinen, dass ich wahrscheinlich 350 bis vielleicht 400 Menschen kenne, so dass ich weiß, okay, in welcher Abteilung arbeitet der. Vom Namen her sicherlich nicht. Da sind es dann wahrscheinlich maximal 100 vielleicht. Und liegt natürlich auch daran, dass wir an zwei Standorten unterwegs sind, am Klinikum Dortmund hier in Mitte und auch am Klinikum Nord, sodass ich vielen Menschen gar nie begegne. Und aufgrund der einzelnen Abteilungsstruktur auch der Nachbarklinik manchmal gar nicht begegne, weil wir ja in unseren Funktionen den ganzen Tag unterwegs sind.
Habe ich das eben richtig verstanden? Ich wäre bei Ihnen auch richtig, wenn ich mir einfach beim Sport das Bein breche?
Tatsächlich nicht, weil wir dafür eine eigenständige Klinik haben, die Unfallklinik, die am Standort Nord sind. Aber Sie wären bei mir richtig, wenn Sie Fußball spielen und sich den Meniskus reißen.
Okay, ich habe zum Glück mit dem Fußballspielen aufgehört. Also
geht
von
auch
daher
beim Basketball.
Ja, alles klar. Nein, ich versuche einigermaßen aufzupassen. Wir möchten heute sprechen über die Thematik moderner Knie- und Hüftgelenksprothetik. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert für den einen oder anderen, aber Prothetik bedeutet, man arbeitet da mit Prothesen. Ist das korrekt?
Das ist absolut korrekt. Ein künstliches Gelenk, so kann man es vielleicht noch etwas besser beschreiben, ist letztlich die Nachahmung des Gelenkes, was der liebe Gott für uns sich ausgedacht hat. Und wenn das eben verschlissen ist, dann ersetzen wir das. Und das nennen wir Knieprothese oder Hüftprothese, aber der bessere Begriff ist eigentlich künstliches Gelenk.
Als ich das letzte Mal hier zu Gast war, vor 2 Wochen, da habe ich gefragt, wie sich das entwickelt hat in diesem Bereich. Da ging es um Multiple Sklerose und da hat die Forschung anscheinend in der letzten Dekade unfassbare Schritte nach vorne gemacht. Wie ist das in diesem Bereich?
Für den Gelenkersatz können wir sagen, dass es künstliche Gelenke schon im vorletzten Jahrhundert gegeben hat. Allerdings waren die Materialien nicht gut. Die Verankerung des Implantates, also des künstlichen Gelenkes am Knochen, war nicht gut. Und dann hat es erstmal viele, viele Jahrzehnte gedauert, bis so in die 50er, 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, bis sich das tatsächlich ein bisschen etabliert hat. Und dann kann man eigentlich sagen, ist jedes Jahrzehnt eine Entwicklung der Verbesserung dazugekommen. Und wir sind heute eigentlich an einem Stand, wo wir sagen können, dass gerade das künstliche Hüftgelenk die Winner-Operation in der Orthopädie ist, weil es uns gelingt, mit dieser Operation, wenn sie gut durchgeführt wird und keine Komplikationen auftreten, eigentlich 95% der Patienten zufrieden bis sehr zufrieden sind nach dem Eingriff. Wir haben nicht diese ganz dramatischen Veränderungen mehr von Jahr zu Jahr. Das ist aber auch gar nicht das Ziel, denn Endoprothetik, künstliche Gelenke, ich sage mal, ist ein Marathonlauf. Es geht nicht um ein schnelles, kurzfristiges Ergebnis, sondern die Gelenke sollen ja 20 Jahre halten. Und deswegen sind diese Entwicklungen nicht ganz so rasant wie vielleicht in anderen medizinischen Bereichen.
Vorhin haben Sie das Wort Verschleiß in den Mund genommen. Ist das bei Hüftgelenken der Klassiker, dass es da um Verschleiß geht?
Genau. Am Ende des Tages setzen wir künstliche Gelenke dann ein, wenn das normale Gelenk verschlissen ist. Das kann verschiedene Ursachen haben. Das kann sein, weil es Fehlbildung an der Hüfte gibt. Das kann sein, dass einer eine Verletzung gehabt hat mit einem Bruch rund um das Kniegelenk. Das kann aber auch einfach ein altersbedingter Verschleiß sein. Wir wissen, dass Menschen ab dem 50. Lebensjahr zunehmend Gelenkverschleiß haben. Bedeutet also, ab dem 50. Lebensjahr hat die Hälfte aller Menschen Veränderungen, die einen Gelenkverschleiß am Kniegelenk bedeuten. Und dann sehen wir auch noch seltener, aber gerade an der Hüfte Situationen, wo es zu Durchblutungsstörungen des Knochens kommt und dann der Knochen und der Gelenkknorpel tatsächlich absterben und dadurch das Gelenk zerstört wird. Also es gibt viele Gründe, warum ein Gelenk kaputt gehen kann. Der klassische Verschleiß, altersbedingt, ist eine davon.
Da ich natürlich sehr sportaffin bin, muss ich da mal nachfragen. Gibt es eine Gruppe von Menschen, die gerade was die Hüfte angeht, deutlich häufiger betroffen sind, beispielsweise aktive Leistungssportler oder Menschen, die viele Jahre, selbst wenn es nur hobbymäßig gewesen ist, im Sport unterwegs gewesen sind?
Also es ist schon so, dass eine Überbelastung, eine chronische Überbelastung einen Gelenkverschleiß fördern kann, aber nicht muss. Wir sehen genauso Menschen, die im Prinzip keinen Sport machen, die trotzdem Gelenkverschleiß bekommen. Bedeutet also, dass wir wissen, dass es eine gewisse genetische Komponente hat. Was wir sehr häufig sehen, ist eben, dass zum Beispiel die Eltern schon eine Gelenkarthrose gehabt haben und dann die Kinder irgendwann eben auch eine Arthrose bekommen. Also einen Gelenkverschleiß und dann ein künstliches Gelenk. Aber dass der Alltagssport, den wir beide wahrscheinlich machen, Joggen, Radfahren, Schwimmen, vielleicht mal eine Ballsportart. Das ist eigentlich nichts, was den Verschleiß fördert, sondern ganz im Gegenteil. Bewegung ist sehr gut, weil nämlich der Gelenkknorpel, letztlich ist das der Autoreifen, auf dem wir fahren, nur ernährt wird, wenn das Gelenk sich bewegt. Das heißt, kontraproduktiv wäre, wir würden nur auf der Couch sitzen und Fernsehen schauen.
Na Gott sei Dank, habe ich gerade noch mal Glück gehabt. Absolut. Ich sitze in meinem Bett. Nein, Spaß beiseite. Wir wollen natürlich auch darüber reden, wann entscheidet man oder wie entscheidet man, ob ein Gelenk ersetzt werden muss oder nicht. Gerade war Verschleiß das Thema. Haben wir noch andere Ursachen?
Grundsätzlich habe ich ja schon gesagt, ist es so, der Verschleiß ist das eine. Es kann akute Durchblutungsstörungen geben, wo wir dann tatsächlich auch relativ rasch sehen, dass ein Gelenk wirklich innerhalb von Wochen kaputt geht und der Mensch schlimme Schmerzen hat und nicht mehr laufen kann. Und dann gibt es seltenere Gründe auch, wo Brüche rund um gerade das Hüftgelenk auftreten, seltener noch am Kniegelenk, wo man auch eine Rekonstruktion, also das Zusammenflicken nicht mehr machen kann, sondern dann auch ein künstliches Gelenk braucht. Aber das sind tatsächlich die Hauptursachen für den Einbau eines künstlichen Gelenkes. Der größte Anteil sind die altersbedingten Verschleißerscheinungen.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Prozentual kann man das irgendwie einordnen, Menschen ab 50 plus und deutlich jünger?
Also es ist sicherlich so, dass der klassische Patient in meiner Abteilung für ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk eher 65 plus ist. Nun ist es aber so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo eben viele Menschen sehr, sehr viel Sport treiben und vielleicht auch einen gewissen Overuse manchmal haben und vielleicht auch Verletzungen haben. Das heißt also, wir sehen durchaus sehr viel jüngere Patienten. Über die letzten 20 Jahre, die ich überblicke, sind die Ausreißer nach unten vom Alter her und aber auch nach oben, weil wir immer älter werden, mehr geworden. Dann gibt es einige ganz, ganz wenige Fälle, wo wir eben schon in sehr jungen Jahren durch Fehlbildungen, vielleicht auch durch die schon beschriebenen Durchblutungsstörungen, sehr junge Menschen haben, die vielleicht 25 oder 30 sind und trotzdem ein künstliches Gelenk benötigen.
Wir kommen ein bisschen tiefer in die Thematik, wenn wir unter anderem darüber sprechen, wann habe ich das Gefühl, ich benötige das? Wenn Sie jetzt gerade gesagt haben, ja, viele sind 65 plus, kommen die dann, weil sie einfach so große Schmerzen haben?
Genau. Schmerz ist genau das Leitsymptom. Das ist es, was die Menschen zum Arzt, zum Orthopäden letztlich treibt. Und das ist eines der wichtigsten Kriterien, die wir letztlich anlegen, aber auch schwierig zu prüfen, weil es natürlich sehr subjektiv ist. Und wir wissen auch, dass ein Röntgenbild, was eine Arthrose zeigt, also ein Gelenkverschleiß zeigt, nicht zwingend korrelieren muss mit den Schmerzen, die einer hat. Ich will also sagen, wir sehen Menschen, die haben eine schwere Arthrose, einen schweren Gelenkverschleiß im Röntgenbild und kaum Beschwerden und umgekehrt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir mittlerweile Leitlinien haben, die uns helfen zu entscheiden, wann ist denn der Zeitpunkt für den einzelnen Menschen gekommen, über ein künstliches Gelenk nachzudenken. Das heißt, es ist nicht ein einzelnes Kriterium, ich habe schlimme Schmerzen und ich glaube, ich brauche jetzt ein Gelenk, sondern es ist eine ganze Checkliste, die wir abarbeiten mit dem Patienten, mit der Patientin gemeinsam, um dann zu entscheiden, also wirklich ein, wir sagen informed consent, das heißt, der Patient, die Patientin ist informiert über die Erkrankung, weiß, was er sie hat, und dann entscheiden wir gemeinsam, jetzt können wir wirklich nur noch das Gelenk ersetzen. Denn das ist ja ganz wichtig zu wissen, das ist ja das Ende der Fahnenstange. Wir operieren das alte, kaputte Gelenk raus, bauen ein neues ein. Und das muss jedem bewusst sein. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Menschen, die wir wirklich operieren am Ende des Tages, gut informiert sind darüber, auch über die Haltbarkeit und viele Informationen bekommen. Das tun wir.
Sie haben vorhin von einer Checkliste gesprochen. Wie lang ist denn diese Checkliste? Wie viele Punkte gibt es? Welche sind das? Und bei wie vielen davon muss man einen Haken machen, damit Sie sagen, es ist notwendig, ein künstliches Gelenk einzusetzen?
Diese Checkliste hat letztlich zwei DIN-A4 Seiten und das sind roundabout vielleicht 20 Punkte, die wir abarbeiten. Ein wichtiges Kriterium ist der Schmerz. Aber den differenzieren wir noch. Das muss also ein Schmerz sein, der bei Belastung sofort auftritt. Das heißt, ich sage immer meinen Patientinnen, jeder Schritt tut weh. Das muss ein Schmerz sein, der in der Nacht einen aufwachen lässt. Das ist ein Schmerz, der auch in Ruhe vorhanden sein muss, wenn wir abends nach dem Tag vor dem Fernseher sitzen. Und es reicht also nicht ein Schmerz, wenn ich 3 Kilometer gelaufen bin oder 10 Kilometer wandern war. Dann tun meine Gelenke auch weh. Ein weiterer Punkt ist die sogenannte Gehstrecke. Darunter kann sich ein normaler Mensch nichts vorstellen, deswegen muss man das immer erklären. Wir wollen eigentlich wissen, wie weit läuft ein Mensch noch, ohne dass er Schmerzen hat. Und wenn mir jemand sagt, ich gehe immer noch mit dem Hund 5 Kilometer, das ist gar kein Problem, dann weiß ich schon, der ist nicht geeignet. Ein wichtiger Punkt auf der Checkliste. Wenn mir aber einer sagt, ich komme kaum noch zum Bäcker um die Ecke und kann mir meine Brötchen holen, weil jeder Schritt wehtut, dann weiß ich, da kann ich einen Haken machen. Das sind also die Aspekte Schmerz und Gehstrecke. Und dann kommt natürlich noch das dazu, was wir tatsächlich objektivieren können. Bedeutet also das Röntgenbild. Das muss eine deutliche Arthrose zeigen, also einen Gelenkverschleiß. Dann gehört dazu, dass wir den Patienten, die Patientin sehr genau untersuchen und eben bei den Gelenken sehen, dass die Beweglichkeit eingeschränkt ist. Ein physiologisches Gelenk hat gewisse Freiheitsgrade der Bewegung. Die wissen wir, weil die standardisiert gemessen werden. Und gerade beim Hüftgelenk ist es zum Beispiel so, dass die Menschen uns berichten, dass sie schlecht die Schuhe anziehen können oder schlecht Socken anziehen können. Und ich gucke mal auf die Menschen im Winter. Viele Herren ziehen dann keine Schnürschuhe mehr an, sondern haben Slipper, weil man da so reinschlüpfen kann, ohne dass man den anziehen muss und das Schnürsenkel binden muss. Manchmal laufen die ohne Socken, weil sie es einfach nicht mehr schaffen, das Bein so zu drehen und zu beugen, dass man Socken anziehen kann. Also wichtiges Kriterium, Bewegungseinschränkung. Und dann kommt natürlich auch dazu die Frage, sind es Patienten, die ein gewisses Alter erreicht haben, sind es Menschen, die schon, auch ein ganz wichtiger Punkt, schon konservative Therapie versucht haben. Was ist konservative Therapie? Das bedeutet, dass man mal eine Schmerztablette genommen hat, Krankengymnastik gemacht hat, mal geschaut hat, kann ich ein paar Kilo Gewicht reduzieren durch Ernährungsumstellung, kann ich noch durch Bewegungstraining was erreichen? Und da gibt es also viele Möglichkeiten bis hin zu Hyaluronsäureinjektionen in das Gelenk. Das ist letztlich ein Schmiermittel. Ich sage mal, das ist so der Liter Öl für den Oldtimer-Motor, dass das noch so ein bisschen geschmeidiger läuft. Und Sie sehen schon, das ist eine große Bandbreite an Dingen, die wir tatsächlich abfragen. Bis dann am Ende des Tages unterm Strich der Arzt gemeinsam mit dem Patient, der Patientin entscheidet, okay, du hast Physiotherapie gemacht, du nimmst jeden Tag ein Schmerzmittel, weil du es sonst gar nicht mehr durch deinen Tag schaffst. Das Gelenk ist bei der Untersuchung eingeschränkt. Das Röntgenbild zeigt eine deutliche Arthrose. Ich glaube, hier können wir wirklich über einen Gelenkersatz nachdenken.
Sie haben gerade etwas erwähnt, das fand ich interessant, dass die Leute eventuell mal gucken müssen, ob sie ein bisschen Gewicht reduzieren. Sind viele der Patienten, die Sie hier operieren, eher ein bisschen schwerer und wirkt sich das dann mehr generell auf die Knie aus als auf die Hüfte?
Es ist so, dass wir über die letzten Jahrzehnte auch in Deutschland leider sehen, dass die Menschen immer schwerer werden. Die Amerikaner haben uns das vorgemacht, da ist letztlich kaum noch einer nicht übergewichtig. Und Europa zieht langsam nach. Das heißt, grundsätzlich sind wir als Bevölkerung in Deutschland zu schwer. Nicht jeder, aber in der Mischung, in der Summe. Und es gibt sehr, sehr gute Studien dazu, die uns zeigen, wenn jemand 10, 15 Kilo Übergewicht hat, dann hat er mehr Schmerzen an den Gelenken, weil die natürlich mehr Last tragen müssen. Ganz einfach, das ist so, wie wenn wir beide immer einen Koffer in der Hand hätten, jeweils 10 Kilo, und den würden wir immer mit durchs Leben schleppen. Macht uns müde, macht die Gelenke müde, macht Schmerzen. Und deswegen sehen wir tatsächlich tendenziell eher auch übergewichtige Patientinnen, die eine Gelenkarthrose haben.
Lassen Sie uns ein bisschen konkreter werden, was auch den Ablauf der Behandlung betrifft. Ich komme also hier hin, Sie stellen fest, ich brauche ein neues Hüftgelenk. Was sind dann die nächsten Schritte und wie lange dauert das, bis es zur Operation kommt? Denn Sie haben ja gerade auch gesagt, die Menschen haben natürlich Schmerzen in der Regel, wenn sie hier hinkommen. Und die möchten gerne, dass die Schmerzen so schnell wie möglich weg sind. Wie viel Geduld muss man dann auch mitbringen?
Grundsätzlich ist es so, dass wir die Patientinnen in unserer Sprechstunde untersuchen, ein Beratungsgespräch führen, Möglichkeiten der Behandlung aufzeigen. Wenn aber jemand bei seinem niedergelassenen Orthopäden, bei der niedergelassenen Orthopädin schon die konservative Behandlung ausgereizt hat, dann fällen wir auch gemeinsam schon beim ersten Termin die Entscheidung Gelenkersatz. Dann machen wir die Untersuchung, Befragung, so wie ich das eben geschildert habe, und dann vereinbaren wir einen OP-Termin. Und in der Regel ist es so, dass die Menschen 6 bis 8 Wochen tatsächlich Wartezeit haben auf eine Operation. Wenn jemand ganz, ganz schlimme Schmerzen hat oder, wie ich gerade gesagt habe, eine akute Durchblutungsstörung hat, die das Gelenk wirklich rasch zerstört, dann finden wir immer einen schnellen Termin. Sie haben es gerade richtig gesagt. Die Menschen haben Schmerzen und kommen nicht mehr zurecht. Und das wissen wir aus unserem Alltag beide. Keiner geht gerne zum Arzt und man hält auch mal was aus und irgendwann merkt man, geht nicht mehr, geht nicht von alleine weg, jetzt muss ich mal los. Und deswegen müssen wir immer ein bisschen schauen, wer braucht wirklich jetzt dringlich die Operation und wer braucht es nicht so dringlich. Gott sei Dank ist es so, dass das ja Eingriffe sind, die wir sehr gut planen können, also keine Notfalleingriffe in aller Regel. Und so handhaben das auch viele Patientinnen. Bedeutet also, dass sie sagen, ich weiß, dass ich jetzt ein Gelenk brauche, im Herbst habe ich gut Zeit, wir machen das im Herbst. Und dann ist die Wartezeit da schon mit eingebaut.
Bedeutet, dass die Menschen auch relativ viel Geduld mitbringen, weil sie wissen, dass es eben nicht akut ist.
Ja, so erklären wir das auch. Ich halte viel davon, den Menschen klarzumachen, dass ein Gelenkverschleiß keine Notfalloperation ist, sondern man das gut überlegen muss. Und ich schicke gerne Menschen, die etwas unsicher sind, nochmal wieder nach Hause zur Beratung, vielleicht mit dem niedergelassenen Orthopäden oder der niedergelassenen Orthopäden mit der Familie, um wirklich zu entscheiden, bin ich schon so weit oder nicht. Man muss nicht schnell operieren, wenn es um Gelenkverschleiß geht. Man muss, wenn man operiert, das Richtige tun und wissen, worauf lassen wir uns alle gemeinsam ein, insbesondere die Patientin, der Patient.
Professor Dr. Elrichmann hat beim letzten Mal hier gesagt, sie hat ungefähr 500 MS-Patienten pro Jahr. Wie viele gibt es, die eine künstliche Hüfte haben wollen oder vielleicht ein künstliches Knie?
Wir operieren ungefähr 850 Gelenkersatzoperationen am Klinikum Dortmund in der orthopädischen Klinik. Davon sind etwa die Hälfte Knieprothesen und etwa die Hälfte Hüftprothesen.
Na, interessant, das auch zu wissen. Welche Operationsmethoden gibt es denn? Unterscheiden die sich groß?
Beim Kniegelenk kann man sagen, dass es relativ wenig Unterschiede gibt vom Zugang, also wie finde ich das Gelenk, welchen Weg wähle ich. Es gibt aber unterschiedliche Implantate. Wenn ein Mensch nur eine innenseitige Kniegelenksarthrose hat, können wir auch nur den inneren Gelenkanteil ersetzen. Das nennt sich dann Teilgelenksprothese. Wenn nur das Kniescheibengleitlagergelenk betroffen ist, was sehr, sehr selten ist, dann kann man auch nur das Kniescheibengleitlagergelenk ersetzen, aber wie gesagt, extrem selten. Die klassische Versorgung ist ein Implantat, wo wir die komplette Oberfläche des Gelenkes ersetzen, Innenseite und Außenseite und den Bereich hinter der Kniescheibe. Das heißt, die OP-Technik, wie öffne ich das Gelenk, ist im Prinzip immer sehr ähnlich, aber die Implantate sind unterschiedlich und, ganz wichtiger Punkt, adaptiert an den einzelnen individuellen Menschen. Bei der Hüfte ist das ein bisschen anders. Da gibt es unterschiedliche, wir sagen Zugangswege. Das heißt, wo öffne ich die Haut, wo gehe ich zum Gelenk? Wir verwenden in aller Regel einen Zugang, der sogenannte anterolaterale Zugang, medizinisches Fachchinesisch, was letztlich nur zum Ausdruck bringt, dass der Zugang schräg vorne am Hüftgelenk ist und dass wir, und das ist wichtig, in einer bestehenden Muskellücke operieren. Das heißt, wir müssen in der Operation keine Muskeln durchschneiden, sondern da sind zwei Muskelpakete, die können wir auseinanderdrängen und finden so zum Hüftgelenk. Warum ist das wichtig? Wir haben danach Patientinnen, die sofort aufstehen können, sofort bewegen können und verhältnismäßig wenig Schmerzen haben. Ganz früher, als ich noch gelernt habe, hat man andere Zugangswege gewählt. Da ist auch mal ein Muskel teilweise eröffnet worden. Das machen wir heute nicht mehr. Man kann das minimalinvasiv nennen. Das ist so ein Schlagbegriff, der immer in der Öffentlichkeit und im Internet viel kursiert. Ich halte den nicht für geeignet, weil minimalinvasiv immer suggeriert, der Hautschnitt wäre ganz klein. Und das ist eben nicht das entscheidende Kriterium. Das entscheidende Kriterium ist, das Implantat muss perfekt am Knochen sitzen. Das entscheidende Kriterium ist, wir müssen die Muskulatur in Ruhe lassen. Und wenn wir dann 10 cm oder 12 cm langen Hautschnitt haben, ist das egal. Wenn wir aber 8 cm Hautschnitt haben wollen und dafür Schaden in der Tiefe machen, hat der Patient, die Patientin gar nichts davon. Bedeutet also, um die Frage abschließend zu beantworten, bei der Hüfte gibt es unterschiedliche Wege zum Gelenk. Man kann das auch von hinten operieren, also am Gesäß sozusagen den Hautschnitt machen oder von ganz seitlich, wo die Hosennaht ist. Und das Entscheidende ist, dass man, wenn man jetzt als Patientin, als Patient wissen will, wie werde ich denn operiert, dass man fragt, ist das ein Zugang, der in einer Muskellücke ist oder nicht? Eigentlich die wichtigste Frage.
Was mich an der Stelle auch interessiert ist, wie lange dauert denn so eine Operation? Ich sage jetzt mal die klassische Operation des Hüftgelenks und die klassischste Operation beim Kniegelenk. Wie lange dauern die jeweils?
Ja, das kann man relativ gut sagen. Die Eingriffe sind hochstandardisiert. Bedeutet also, dass gerade bei uns am Klinikum oder wenn ich mit meinem Team im OP-Saal stehe, weiß im Prinzip jeder, was zu tun ist. Wir sind also wirklich eingespielt und es muss fast nicht mehr geredet werden, weil jeder weiß, wann muss ich was machen. Das ist wirklich wie so ein Uhrwerk, wo alles ineinander greift. Ein künstliches Hüftgelenk setze ich in ungefähr 50 Minuten ein. Ein künstliches Kniegelenk vielleicht 5 Minuten schneller. Wobei ein wichtiger Aspekt nicht die Geschwindigkeit, sondern immer, wie immer im Leben, die Qualität ist. Aber je versierter Sie das mit Ihrem Team machen, umso schneller werden Sie natürlich auch. Und dann ist auch Geschwindigkeit ein Qualitätskriterium. Also roundabout jeweils 50 Minuten vielleicht.
Seit wann machen Sie das? Haben Sie eine Idee, wie viele Menschen Sie schon operiert haben, was das angeht?
Absolut. Ich führe tatsächlich eine persönliche OP-Statistik, weil ich das wichtig finde, dass man einen Überblick hat. Ich bin jetzt seit gut 20 Jahren im Orthopädie-Business unterwegs und werde ungefähr 1500 Kniegelenke und 1500 Hüftgelenke implantiert haben.
Mein lieber Mann, das ist ordentlich. Es bedeutet aber gleichzeitig natürlich auch, dass Sie eine unfassbare Routine entwickeln. Also jede Operation, will ich nicht sagen, geht leichter von der Hand, aber vielleicht fühlt es sich für Sie so an.
Das würde ich gar nicht mal so sagen, dass sich eine Routine in der Form einschleicht, dass es einem leichter fällt, sondern das Entscheidende für mich ist, wenn ich in so eine Operation gehe, ich sage immer den jüngeren Mitarbeitern, wundert euch nicht, ich verschwinde in meinem Tunnel. Ich bin dann tatsächlich so in den Minuten vor dem Eingriff, wenn wir unsere Hände desinfizieren und die Abdeckung machen, bin ich eigentlich nicht gut aufnahmefähig, weil ich mich total fokussiere. Denn das ist ja die Hauptgefahr, wenn man meint, man kann es ganz besonders gut, dass man dann lässig wird und sagt, ach komm, das kriege ich doch hin, ich habe das doch schon so oft gemacht. Das ist falsch. Jeder Patient, der da liegt, ist individuell und jeden Patienten muss ich genauso gut behandeln, so sage ich es immer meinen Mitarbeitenden, wie als wenn die eigene Mutter oder der eigene Vater da liegt. Und das muss man sich jedes Mal wieder klar machen. Und deswegen verschwinde ich in meinem Tunnel, damit ich mich genauso, heute sagt man glaube ich, grounde und weiß, okay, ich muss mich jetzt total fokussieren. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Natürlich ist da viel Routine dabei, aber man muss trotzdem bei jedem Schritt aufpassen.
Absolut nachvollziehbar. Können Sie ein bisschen was sagen zur Kostenfrage? Gibt es da große Unterschiede bei denen, die gesetzlich und privat versichert sind? Muss sich zum Beispiel jemand, der privat versichert ist, deutlich mehr Sorge machen, dass die Krankenkasse die Kosten übernimmt?
Gott sei Dank leben wir in einem Land, wo das Gesundheitssystem erstens sehr weit entwickelt ist und wir zweitens und um diese Themen keine Gedanken machen müssen. Weder wenn wir gesetzlich versichert sind, noch wenn wir privat versichert sind. Bedeutet konkret, ein Gelenkersatz an Knie und Hüfte ist eine Kassenleistung, unabhängig von der Kasse. Auch eine Rehabilitation danach, in der Regel eine ambulante Rehabilitation, ist eine Kassenleistung. Das heißt, kein Patient, keine Patientin muss vorher mit der Kasse sprechen, bezahlt ihr das überhaupt?
Das ist schon mal sehr, sehr gut zu wissen. Was muss man denn sonst hinterher noch beachten? Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt mit 55 zu Ihnen komme und Sie stellen fest, oh, ich brauche ein neues Kniegelenk, sollte ich danach nicht wieder zwei Wochen später bei meiner Hobbyfußballmannschaft Ü50 anfangen zu kicken?
Absolut richtig. Das gehört tatsächlich bei uns zum Aufklärungsgespräch vor der Operation dazu. Nur die Patientinnen, die vorinformiert sind, gehen den gesamten Behandlungsprozess mit uns gut durch. Und deswegen erklären wir, dass wenn jemand ein künstliches Hüftgelenk implantiert bekommt, er damit rechnen muss, dass er 2 bis 3 Monate braucht, bis er da ist, wo er hin will. Das heißt, keine Schmerzen, frei bewegen, ohne Krücken laufen, alles gut. Beim Knie ist der Durchschnitt vielleicht sogar etwas länger. Vielleicht sind das 2,5 bis 3,5 Monate. Und das müssen die Menschen wissen. Das heißt, es gibt immer die Ausreißer nach unten, dass einer nach 3 Wochen sagt, danach war alles super. Es gibt aber auch die Ausreißer nach oben, wo einer nach einer Knieprothese, nach einem künstlichen Kniegelenk nach 6 Monaten immer noch feststellt, ganz fit bin ich noch nicht mit dem Knie. Und deswegen ist es so, bis man ohne Krücken läuft, sind es in der Regel 4 bis 6 Wochen. Und bis man zum Beispiel wieder Rad fahren kann nach einem künstlichen Gelenk, sind es vielleicht 6 bis 8 Wochen, bei einem Kniegelenk ähnlich.
Haben Sie es da manchmal mit falschen Erwartungshaltungen zu tun? Ich meine, Sie sind Arzt, Sie sind kein Wunderheiler.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen die Erwartungshaltung unserer Patientinnen kennen und wir müssen das vorher auch besprechen. Ich habe das gerade schon vorhin gesagt, wenn Menschen zu uns kommen, die sagen, ach, wenn ich so nach 5 Kilometern mit dem Hund, dann merke ich so ein Zwicken im Knie. Dann sage ich, freuen Sie sich doch, dass Sie 5 Kilometer laufen und die Operation machen wir noch nicht. Und das muss man wissen, dass das Hauptkriterium, der Hauptgrund, warum wir eine Operation machen, der Schmerz ist. Und zwar der Schmerz, so wie ich es eben gesagt habe, nachts in Ruhe, sofort bei Belastung. Nicht um, ich sage das mal ein bisschen böse, noch das 12. Loch Golf zu spielen, sondern tatsächlich, wenn man sagt, ich komme eigentlich in meinem Alltag nicht mehr zurecht. Und das habe ich eben nicht erwähnt. In dieser Checkliste ist eben auch die Erwartungshaltung mit dabei. Die müssen wir abfragen. Was stellt sich derjenige eigentlich vor, den wir gerade vor uns sitzen haben?
Dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Wie finde ich die richtige Klinik, beziehungsweise anders ausgedrückt? Warum bin ich gerade hier besonders gut aufgehoben?
Ich glaube, dass wir in meiner Abteilung ein sehr, sehr kompetentes Ärztinnen- und Ärzteteam haben, mit sehr, sehr viel Erfahrung der einzelnen Operateure in diesem Bereich. Dazu kommt aber ein weiterer, ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, dass wir es geschafft haben, über die 10 Jahre, die ich jetzt die Klinik leite, auch auf die Wünsche unserer Patientinnen insofern einzugehen, dass sie uns vertrauen können, dass wir gut erklären, dass wir auf die einzelnen Personen eingehen. Warum ist das wichtig? Sie können den allerbesten Arzt haben. Wenn die Chemie nicht stimmt, hat man nicht diese Vertrauensbasis, die aus meiner Sicht zwingend erforderlich ist für eine Gelenkersatzoperation. Das heißt, das war die Frage, wie finde ich denn den Richtigen? Ich glaube, den Richtigen findet man oder die Richtige findet man an einer Klinik, wo viele Operationen gemacht werden. Das haben wir gerade schon gesagt, je mehr Operationen gemacht werden, auch dazu gibt es gute Daten, umso höher ist die Qualität. Das können wir hier am Klinikum sicher für uns sagen. Und dann ist aber auch wichtig, dass derjenige, der mich operiert, irgendwo muss die Chemie stimmen. Und ich erlebe das immer wieder, dass Menschen zu mir kommen, schon die dritte Meinung sich eingeholt haben. Und nachdem wir so ein Gespräch auch geführt haben, was auch mal 15 Minuten, 20 Minuten dauern kann, bis alle Fragen geklärt sind, dann sagen, endlich hat mir das mal einer erklärt. Jetzt weiß ich, worauf ich mich einlasse. Und darauf kommt es an, auf Vertrauen. Wenn Sie sich operieren lassen, wenn ich mich operieren lasse, dann möchte ich, dass der, der mich operiert, dem möchte ich vertrauen. Und das, glaube ich, ist uns hier sehr gut gelungen und gelingt uns jeden Tag, dass wir diese Vertrauensbasis schaffen.
Apropos Chemie und apropos Gespräch, mir hat es viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Ich hoffe, Ihnen auch.
Vielen Dank. Mir hat sehr viel Freude gemacht und bin gerne dabei gewesen.
Das freut mich sehr zu hören. Herr Professor Dr. Lühring, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir gehen jetzt mit diesem Format tatsächlich in die Sommerpause, obwohl es am Tag der Aufzeichnung nichts mit Sommer zu tun hat. Das müssen wir leider an der Stelle auch mal erwähnen. Ich hoffe trotzdem, dass es allen in den vielen Folgen seit Anfang November Spaß gemacht hat, hier reinzuhören. Es ist ein sehr interessantes und besonderes Projekt, von dem ich vorher nicht wusste, wo es mich hinführt. Jetzt führt es mich eben in die erste Sommerpause und wir sind dann zum Start der zweiten Staffel sozusagen wieder für euch da. Bleibt uns gewogen, habt eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.